hören eine neue Episode im Podcast von Antenne Witten. Ich heiße Christian Lukas und Sie herzlich willkommen. Zu Gast im Antenne Witten Podcast ist heute Professor Dr. Heinrich Schoppmeier, seines Zeichens der Vorsitzende des Vereins für Orts- und Heimatkunde in der Grafschaft Mark. Schönen guten Abend, Herr Professor.
Guten Abend, Herr Lukas.
Herr Professor Schoppmeier, steigen wir sofort ins Thema ein. Der Verein für Orts- und Heimatkunde in der Grafschaft Mark. Was macht er? Welchen Bereich umfasst er?
Herr Lukas, ich nehme zunächst den zweiten Teil Ihrer Frage auf. Der Name Verein für Orts- und Heimatkunde in der Grafschaft Mark ist heute etwas umständlich, vielleicht sogar gewöhnungsbedürftig. Zudem bezieht er sich auf einen Bereich, der heute politisch kein Dasein mehr hat, sondern nur ein historisches. Dieses historische Dasein der Grafschaft Mark endete 1806 mit der Niederlage Preußens gegen das Frankreich Napoleons I. Was war die Grafschaft Mark? Die Grafschaft Mark war ein Territorium, ein Herrschaftskomplex, der entstanden ist seit etwa 1200 und eben existiert hat bis 1806, mit einer Ausdehnung von Soest im Osten bis Wattenscheid im Westen, der Lippe-Grenze etwa im Norden und dem heute nicht mehr zum Landschaftsverband Westfalen-Lippe gehörenden Berg Neustadt im Süden. Das etwa ist die Ausdehnung. Hinzuzufügen ist, dass die Grafschaft Mark, die in dieser beschriebenen Ausdehnung etwa als ein Dreieck vorstellbar ist, dessen Basis eben die Lippe und dessen Spitze das besagte Berg Neustadt ist, dass die Grafschaft Mark also einen Einschnitt hatte. Dieser Einschnitt wurde durch die Reichsstadt Dortmund erzielt und dieser Einschnitt verwandelte dieses Dreieck sozusagen in ein herzförmiges Gebilde. Und dann gab es noch eine, vor allen Dingen in den Anfängen der Grafschaft Mark, wenig geliebte Herrschaft, nämlich die Herrschaft Hohenlimburg, die von einem Konkurrenten, der mit dem Grafen von der Mark verwandt war, aufgebaut wurde, um 1230, 1240. Wenn man das Ganze von heute sieht, kann man sagen, die Grafschaft umfasste den Ruhr-Lippe-Raum des Ruhrgebietes bis Wattenscheid und sie umfasste den Märkischen Kreis. In Namen dieser Art lebt auch die Grafschaft Mark bis heute fort. Märkischer Kreis. In Dortmund gab oder gibt es eine Märkische Asphaltgesellschaft. In Iserlohn ein Märkisches Gymnasium. Und andere Bezeichnungen mehr, in Witten ein Märkisches Museum und den Verein für Orts- und Heimatkunde in der Grafschaft Mark, der eben dieses Märkische Museum im Jahre 1886, das ist das Gründungsdatum des Vereins, ins Leben gerufen hat und der das Gebäude des heutigen Märkischen Museums, soweit der Altbau betroffen ist, 1909/11 erbaut hat und 1944 an die Stadt Witten übergeben hat. So viel möchte ich jedenfalls auch zum Ortsbezug sagen. Fazit, es handelt sich also um einen historischen Verein, der die Regionalgeschichte in dem beschriebenen Raum erforscht, dabei allerdings keine Grenze beim Jahr 1806 macht, sondern bis in die Gegenwart heraufgeht. Durch Vorträge, durch Aufsätze in unseren Publikationen und an anderen Stellen.
Diesen Verein, den gibt es seit 1886. Seit 1886 erforscht er die Geschichte der ehemaligen Grafschaft Mark. Herr Professor Schoppmeier, ein Verein, der jetzt 121 Jahre alt ist, ist ja quasi schon selbst ein historisches Objekt. Wenn Sie einfach mal die Arbeit Revue passieren lassen, Sie selbst sind seit 20 Jahren Vorsitzender dieses Vereins, aber wenn Sie eben auch noch weiter in die Vergangenheit schauen, wie würden Sie die Arbeit definieren, wie würden Sie die Veränderung, die in dieser doch sehr, sehr langen Zeit stattgefunden haben, beschreiben?
In der Tat ist die Geschichte des Vereins lang. Und man muss dazu bedenken, dass diese Geschichte des Vereins sich über mehrere historische Zäsuren bewegt. Die erste Zäsur könnte man grob ansetzen in der Zeit 1914-18. Eine weitere Zäsur läge in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Eine dritte etwa um 1980. So würde ich das Ganze unterteilen wollen. Zunächst zu der ersten Phase. In dieser Phase, in der Hochindustrialisierung, in der manches, was bis dahin gewohnt war, zurückging und die Leute ähnlich wie heute das Wegbrechen eines Umfeldes bedauerten, war offensichtlich das Bestreben des Vereins, die Vergangenheit zu bewahren, um damit auch den Menschen ein Stück Vertrautheit in dem Raum, in dem sie lebten, zu sichern. Der Verein hat in seiner ersten Phase ab 1886 zunächst einmal gesammelt, insbesondere Sachüberreste gesammelt, daher auch die Museumsgründung in dieser Zeit. Er hat allerdings von Anfang an auch Aufsätze publiziert, er hat von Anfang an Vorträge halten lassen, und zwar, wie man damals sagte, über die Heimatgeschichte, die weitgehend unbekannt war. Das, was man heute etwa über Witten weiß, aber auch über die Grafschaft Mark weiß, ist zu nicht unerheblichen Teilen durch den Verein und seine Tätigkeit beigetragen worden. Natürlich hatte die Tätigkeit des Vereins in dieser seiner ersten Phase Akzente. Es kommt nicht von ungefähr, dass diese Akzente preußisch waren. Die Grafschaft Mark rühmte sich, alter preußischer Boden zu sein seit 1609. Das hat mit dynastischer Erbfolge zu tun, die ich hier nicht weiter ausbreiten will. Also hatte die Arbeit des Vereins in der Tat einen sehr deutlichen borussischen Akzent, und es gab auch den ein oder anderen, der diesen Akzent noch dahingehend verschärfte, dass er Hohenzollernsch gefärbt war. Das war natürlich mit dem Ende des Ersten Weltkrieges vorbei. Und man musste sich überlegen, wie man sich denn jetzt positionieren wolle. Das Museum, wie gesagt, stand. Es hatte zahlreiche Sammlungsgegenstände bereits in seinen Mauern stehen, die zum Ansehen waren, aber sie bedurften natürlich auch der Interpretation. Man wird also sagen können, dass etwa mit der Zeit um 1920 tatsächlich eine erste Periode zu Ende war. Und es ist spannend zu sehen, wie man dann weitergearbeitet hat.
Herr Professor Schottmeier, wie ging es denn dann in den 20er Jahren weiter, gerade dann auch mit Blick auf das Jahr 1933 und der Machtergreifung der Nationalsozialisten?
Es gab zunächst in den 1920er Jahren eine gewisse Ratlosigkeit, in welche Richtung man sich überhaupt bewegen solle. Nun hatte man ein Museum gegründet. Mit einem Museum wurden damals natürlich in erster Linie Kunstobjekte verbunden. Solche Objekte waren im Museum vorhanden. Das war der neue Zugriff. Der damalige Geschäftsführer und spätere Direktor des Museums, ehrenamtliche Direktor des Museums, muss man hinzufügen, Herr Nölle, war ein ausgesprochener Fan des deutschen Expressionismus. Er hat also weniger Akzente auf den historischen Teil gelegt, sondern im Blick auf das Museum und den Aktivitäten in diesem Hause plötzlich den Akzent auf Kunstsammlung verschoben, und zwar insbesondere des deutschen Expressionismus, der damals modernen Kunst. Nach 1933 wurde die Tätigkeit in dieser Richtung schwieriger. Die historische Tätigkeit war etwas zurückgedrängt, die kunsthistorische in den Vordergrund geschoben, aber die Richtung war natürlich der politischen Linie insgesamt nicht konform. Man könnte vielleicht präziser sagen, die Linie war einer bestimmten Richtung der nationalsozialistischen Kulturpolitik nicht konform. Denn es ist bekannt, dass der Reichspropagandaminister Goebbels durchaus dem Expressionismus oder doch bestimmten Künstlern des Expressionismus wie etwa Barlach positiv gegenüberstand. Hingegen war ein anderer Vertreter der nationalsozialistischen Kulturpolitik, Alfred Rosenberg, auch Chefideologe der Partei und Herausgeber des Völkischen Beobachter, anders positioniert. In den 1936er, 37er Jahren führte dies zu einem Konflikt, und eine bestimmte Schwäche des Reichspropagandaministers ausnutzend, Liebeleien mit der tschechischen Schauspielerin Lida Barova unterlag die Goebbelsche Richtung der Rosenbergschen. Und das bedeutete im Rückkoppelungsschluss für Witten und für das Wittener Museum und für die Aktivitäten von Herrn Nölle das Ende. Er wurde als Museumsdirektor entlassen und durch einen Bibliotheksdirektor ersetzt, Louis mit Namen, ein promovierter Historiker, der versuchte, den Verein wieder historisch umzusteuern im nationalsozialistischen Sinne, aber wohl nicht nur, soweit wir die Quellen und die Protokolle noch haben. Allerdings ist diese neue Version nicht mehr recht zum Tragen gekommen, weil 1939 mit Ausbruch des Krieges die Verhältnisse sehr schnell dann irregulär wurden und man nicht abschätzen kann, in welche Richtung sich, von der ideologischen Seite mal abgesehen, das Ganze schließlich entwickelt hätte, Kunst oder Historie. Wir können also die zweite Periode, die der Verein hinter sich gebracht hat, historisch etwa überschreiben, Kunst kontra Geschichte.
Wir befinden uns jetzt in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie ging es nach dem Zweiten Weltkrieg weiter? Sie erwähnten ganz zu Beginn unseres Gespräches, es hätte noch eine dritte Zäsur gegeben, nämlich um das Jahr 1980.
Das kann man sagen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging es natürlich zunächst einmal darum, durchzumustern, was denn erhalten geblieben war. Das Märkische Museum, die Heimstatt des Vereins, war 1944 unter dem damaligen Vereinsführer, in Anführungsstrichen, dem nationalsozialistischen Oberbürgermeister Dr. Wittfeld, der Stadt geschenkt worden. Es gab ein paar Ausnahmen. Nicht geschenkt wurden die große Bibliothek des Vereins, sie umfasste etwa 40.000 Bände, ferner das Archiv des Vereins. Darin sind enthalten Archivalien zur älteren Geschichte Wittens bis etwa 1800, aber auch darüber hinaus. Nicht geschenkt wurde auch eine große Münzsammlung und Medaillensammlung der deutschen Territorien, der geistlichen Territorien genauer gesagt, vor 1800. Man musste also, wie gesagt, nach 1945 zunächst einmal mustern, was ist denn noch da, zumal das Museum durch Bombentreffer beschädigt war. Es hat eine ganze Zeit lang gedauert, bis man sich zurechtgerappelt hatte. Ab 1950 regte sich dann, also nach der Währungsreform von 1948, wieder Leben im Verein. Die ersten Veranstaltungen fanden 1952 wieder statt und auch das Jahrbuch erschien seit dieser Zeit erneut, und zwar mit durchaus ernstzunehmenden Aufsätzen. Man wandte sich der Geschichte wieder zu im Verein, weil das Museum als Kunstmuseum inzwischen von der Stadt betrieben wurde. Den Widerspruch, die Antinomie zwischen Kunst und Geschichte innerhalb des Vereins gab es also nicht mehr. Der Verein konnte sich wieder auf die Geschichte selbst besinnen. Das ist schließlich eine Periode gewesen, die zu einer Stadtgeschichte Wittens geführt hat, nach mancherlei Vorarbeiten. Diese Stadtgeschichte Wittens wurde vom damaligen Geschäftsführer des Vereins, Dr. Nettmann, verantwortet, der die Redaktion hatte. Allerdings war interessant, dass diese Stadtgeschichte Wittens um diese Zeit endete eigentlich mit den ersten Jahren der Weimarer Republik und den gesamten Zeitraum danach ausklammerte. Das ist nicht nur in Witten charakteristisch gewesen, sondern das ist, wie man weiß, in vielerlei Hinsicht charakteristisch gewesen. Nach diesem energischen und wirklich sehr produktiven Aufschwung gab es dann in den späten 1960er Jahren, als auch der Zeitgeist der Gesellschaft in der Bundesrepublik nicht gerade der Geschichte freundlich gegenüberstand, sondern dazu neigte, sie etwas in den Hintergrund zu schieben, einen Abfall der Aktivitäten. In den späten 70er Jahren hat sich gesamtgesellschaftlich dann das Interesse an der Geschichte überhaupt wieder gesteigert. Und das ist ungefähr der Zeitpunkt, zu dem auch der Verein einen neuen Aufschwung nimmt und durch diesen neuen Aufschwung im Sinne einer regionalen Geschichte, jetzt unter deutlich wissenschaftlichem Vorzeichen, ist die Zäsur, die so um 1980 etwa plus minus datierbar ist, zu sehen.
Herr Professor Schoppmeier, was hat Sie 1987 dazu verleitet, den Vorsitz dieses Vereins zu übernehmen. Sie waren damals noch Historiker an der Ruhr-Universität und konnten damit natürlich dann auch ihr berufliches Wissen, ihre Profession mit in diese Arbeit einbringen. Aber es ist ja auch eine Arbeit, die ist nicht so ganz unaufwendig.
Der Hintergrund, weshalb ich das Angebot des damaligen Vorsitzenden Heinz-Dieter Kaufmann, mich zur Verfügung zu stellen, angenommen habe, war die Tatsache, dass ich Historiker war und dass ich seit Studentenzeiten Mitglied des Vereins war. Es gab also eine teils professionelle, teils moralische, teils auch persönliche Verpflichtung, weil ich Herrn Kaufmann gut kannte. Damals habe ich mich zur Verfügung gestellt mit der Absicht, die Arbeit des Vereins zu modernisieren und auf den wissenschaftlichen Stand der Zeit zu bringen. Dazu habe ich natürlich auf meine Möglichkeiten, die ich als Historiker in Bochum hatte und auch darüber hinaus, zurückgegriffen und habe versucht, zunächst sehr prominente Historiker hinzuzuziehen, um dem Ganzen einen regelrechten Schub zu geben. Erstens. Zweitens habe ich versucht, sofort deutlich zu machen, dass es sich um einen Verein handelt, der nicht nur über Witten forscht. Denn das hieße ja, sich sozusagen von dem Schatten, dem langen oder dem kurzen Schatten des Rathausturms begrenzen zu lassen. Und das ist meist für historische Arbeit, die ja auch den Vergleich erheischt, tödlich. Wir haben damals angefangen, indem ich meinen Kollegen Hans-Werner Götz, heute Hamburg, gebeten habe, einen Vortrag über das Ruhrgebiet im Mittelalter zu halten. Das war eine sehr sensationelle Veranstaltung, die eine ungeheuer große Zahl von Zuhörern herbeizog, zu einem Zeitpunkt, als das Museum, das renovierte und restaurierte und erweiterte Museum, noch gar nicht eröffnet war. Wir hatten damals im Saal der Sparkasse etwa 200 Zuhörer. Das war eine sehr große Zahl. Dann hatte ich, an Harcourt denkend, den Industriepionier dieser Region, den Spezialisten für dieses Thema gebeten, nämlich den Kollegen Köllmann, inzwischen verstorben, der über die Familie Harcourt und die Anfänge der deutschen Industrialisierung sprach, um neben dem Mittelalter insbesondere auch der großen zweiten Phase der Geschichte dieses Raumes, nämlich der Industrialisierung, ein Thema zu geben. Dann habe ich das märkische Sauerland vorzustellen versucht durch einen Vortrag von Herrn Dascher, damaliger Leiter des Westfälischen Wirtschaftsarchivs in Dortmund. Ich habe diesen Start von 1987-88 etwas ausführlicher dargestellt jetzt, um zu verdeutlichen, in welche Richtung der Verein damals marschiert ist und seine historische Arbeit. Dabei haben wir nicht, das haben dann die folgenden Jahre gezeigt, Witten als Stadt vergessen. Aber immer eingebettet in die Region.
Ein Aspekt Ihrer Arbeit ist die Herausgabe des Märkischen Jahrbuchs für Geschichte. Das erscheint seit Anfang an, seit der Vereinsgründung 1886. Im Januar 2008 erscheint der 107. Band. Mit anderen Worten, man kann ja mit diesen Bänden inzwischen eigene kleine Bibliothek füllen.
Das ist so. Einige Meter werden von den Jahrbüchern des Vereins gefüllt. Wenn man einmal davon absieht, dass während der Kriegszeit des Zweiten Weltkrieges und in der kritischen Phase unmittelbar danach kein Jahrbuch erschienen ist. Aber wir sind gut dabei. Das Jahrbuch Band 107 fährt sozusagen das in die Scheuer, was im Jahre 2007 auf die Beine gestellt worden ist.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel wird das Jahrbuch in diesem Jahr eingeleitet durch einen Aufsatz über den Freiherrn von Stein, und zwar aus der Feder des Bundestagspräsidenten Dr. Lammert, worauf wir nicht wenig stolz sind. Er hat uns diesen Beitrag zur Verfügung gestellt. Das ist sozusagen die eine Seite. Die andere Seite ist, dass dieser Band einen Aufsatz enthalten wird von dem Denkmalbeauftragten der Stadt Witten, Martin Jakel, über die Bau- und Bodendenkmäler Wittens und ihre Bedeutung für die Stadtentwicklung. Das ist der lokale Bereich. Anderes bezieht sich auf die Verkehrssituation unserer Gegend von der Archivarin des Staatsarchivs Münster, Frau Dr. Hennigs, erhalten wir einen Aufsatz über Chausseebau in der Grafschaft Mark um 1800. Verkehrsinfrastruktur also. Ferner werden wir einen Aufsatz erhalten von Frau Dr. Olszewski Paderborn über die Gründung von Krankenhäusern im Ruhrgebiet, soweit sie getragen wurden, durch weibliche Orden.
Das Buch selbst kann ich ganz normal im Buchhandel beziehen.
Die Mitglieder erhalten dieses Buch als Jahresgabe für ihren Jahresbeitrag von 20 Euro. Im Buchhandel ist dieses Jahrbuch zu beziehen mit einem Aufschlag, der an die Buchhändler geht. Der Verein selbst gibt diesen Band für 20 Euro an die Buchhändler weiter.
Als Sie damals den Verein übernommen haben, hatte er 220 Mitglieder.
Das trifft zu. Und hinzufügen muss man noch, dies waren vornehmlich Mitglieder der älteren Generation. Daraus ergibt sich, dass der Verein in der Vorphase einen Rückgang, einen deutlichen Rückgang hatte. Es ist uns dann gelungen, das Interesse an der Arbeit des Vereins zu steigern. Wir haben heute 400 Mitglieder, verlieren jedes Jahr etwa 10 bis 15 durch Wegzug oder Tod und gewinnen auch 10 bis 15, sodass wir seit Jahren diese Zahl halten, 400. Wir möchten sie natürlich gerne steigern. 800 wären uns lieber, aber wir kennen auch den Unterschied zwischen Realität und Utopie. Ohne Utopie allerdings geht es auch nicht.
Welche Qualifikation muss man haben, um in den Verein einzutreten? Reicht Enthusiasmus oder sollte man ein bisschen Wissen schon mitbringen?
Zunächst einmal ist das Interesse an der Geschichte speziell und auch generell eine Voraussetzung. Ein anderer wird sich für den Beitritt zu einem historischen Verein nicht entscheiden. Besondere Qualifikationen? Nein, die erwarten wir nicht. Wir freuen uns natürlich über jeden, der über eine bloß passive Mitgliedschaft hinausgehend auch aktiv an der Vereinsarbeit sich beteiligt. In Arbeitskreisen, die wir haben. Ich deutete das vorhin kurz an.
Wie sieht denn die Zusammenarbeit mit anderen Heimatvereinen in Witten und in der Region aus?
Zu unserem Verein gehören zunächst hier im Ort alle Vorsitzenden der jeweiligen Heimatvereine. Sie sind Mitglieder. Die Heimatvereine selbst beziehen unsere Zeitschrift im Austausch gegen die Druckerzeugnisse, die von diesen Vereinen kommen, sodass auf der Ebene auch institutionell und nicht nur durch persönliche Bekanntschaft, die auch existiert, eine ganz enge Verbindung zwischen den verschiedenen Heimatvereinen und unserem Verein existiert. Ich selbst bin auch Mitglied in weiteren Vereinen und kenne die Arbeit dort. Zu den Vereinen der Region. Wir haben gute Kontakte nach Dortmund. Wir haben sehr gute Kontakte nach Bochum. Der stellvertretende Leiter des Bochumer Stadtarchivars ist von uns angesprochen worden, ob er als Mitherausgeber unserer Zeitung demnächst auftreten wird. Er hat dem zu meinem Vergnügen zugestimmt. Wir haben unter unseren 400 Mitgliedern etwa ein Drittel, die nicht in Witten wohnen. Das sage ich mal als Hintergrund zu dieser Entwicklung. Wir haben gute Kontakte zu Hagen, zum historischen Zentrum in Hagen und auch zu anderen Vereinen der Region.
Herr Professor, jetzt haben wir so viel über den Verein gesprochen, über seine Arbeit, über das, was ihn ausmacht. Aber wer ist Heinrich Schoppmeier?
Zunächst antworte ich, geboren bin ich in Witten und hier lebe ich auch bis heute. Zwischenzeitlich war ich in verschiedenen anderen Orten, wie das im Leben so läuft. Meine historische Arbeit, die in diesem Zusammenhang ja von Belang ist, habe ich begonnen mit einer Untersuchung über das Verhältnis zwischen Landesherrn und Stadt. Der Freiheit und dem Freiheitswillen der Städte auf der einen Seite und dem massiven Bemühen des mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Staates vor allem, diese Städte in den Staatsverband einzuordnen. Eine konfliktreiche Angelegenheit. Stadt und Staat. Sie ist es ja auch heute noch, wie man gelegentlich in der Presse liest, wenn man sie aufmerksam verfolgt. Hier lagen also die Anfänge meiner historischen Arbeit. Ich bin also, so könnte man sagen, sowohl regional als auch Stadthistoriker und zwar mit einem deutlichen Akzent auf der mittelalterlichen Geschichte. Ich habe dann in den 70er Jahren etwa mich der Sozialgeschichte vor allem zugewandt, der städtischen Sozialgeschichte in zahlreichen Veranstaltungen der Universität Bochum, aber auch in Publikationen. Es ist ja so, dass die Fragen, die die Zeit stellt, von dem Historiker, auch dem Historiker für die ältere Geschichte, jeweils neue Antworten verlangen. Antworten, die bis dahin noch nicht oder nicht deutlich genug gegeben worden sind.
Letztlich kann man sagen, Sie wurden in Witten geboren und Sie sind wieder in Witten angekommen. Wenn Sie einmal nur die Geschichte dieser Stadt betrachten, was hat Sie da fasziniert und inwieweit hat Sie sie vielleicht auch als Historiker geprägt?
Fasziniert hat mich an der Wittener Geschichte. Ich komme, wie ich sagte, aus der mittelalterlichen Geschichte. Die merkwürdige Sonderrolle, die dieser Ort, als er noch nicht Stadt war, gespielt hat. Witten war während der längsten Zeit seiner Geschichte so etwas wie ein Halbstaat, in Anführungsstrichen gesprochen, mit einer begrenzten Souveränität gegenüber der Grafschaft Mark, dann auch gegenüber der preußisch geführten Grafschaft Mark, und zwar insofern, als die Herren von Witten an Kompetenzen beispielsweise in der Hand hatten das Gerichtsrecht. Das ist ihnen reichsrechtlich im 16. Jahrhundert nachweisbar, deutlich nachweisbar durch Kaiser Maximilian I. verbrieft worden. Darüber gibt es eine Urkunde, die in unserem Vereinsarchiv liegt. Diese seltsame Mitte zwischen Staat und Dorf eigentlich gar nicht definierbar im Sinne unserer heutigen verfassungsrechtlichen Theorie, ist es, was mich an der Wittener Geschichte zunächst einmal besonders interessiert hat. Das ist das eine. Es ist ein Interesse, das mehr wissenschaftlicher Art ist. Dann gibt es natürlich ein biografisches Interesse. Meine Familie gehört zu jenen, die sich in diesem Melting Pot, in diesem Schmelztiegel des Ruhrgebietes zusammengefunden haben aus allen Richtungen. Aus dem Eichsfeld ein Familienzweig, aus dem Paderborner Land ein zweiter Familienzweig, aus dem Moselland, Umfeld von Trier, der dritte, und aus Lothringen, damals Deutsches Reich, im Bereich von Metz, der vierte Zweig der Familie, der hier im Ruhrgebiet zusammengekommen ist. Und diese Identität zwischen Familiengeschichte auf der einen Seite und dem Zusammenkommen von Leuten aus sehr unterschiedlichen Regionen einerseits und der generellen Entwicklung des Ruhrgebietes, die ja sich aus der gleichen Richtung eigentlich speist, ist etwas, was mich hier am Ruhrgebiet und was mich hier an Witten fasziniert hat.
Herr Professor Schoppmeier, vielen Dank, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben.
Ich danke meinerseits für die Möglichkeit, hier Auskunft geben zu können.
Sie hatten eine Episode aus dem Podcast von Antenne Witten. Diese Episode wurde produziert im Ruhrstadtstudio im Evangelischen Krankenhaus Witten. Die Technik, die bediente selbstverständlich Marek Schirmer. Am Mikrofon saß Christian Lukas. Weitere Informationen zu unseren regulären Radiosendungen, die finden Sie auch auf unserer Homepage www.antennewitten.de. Machen Sie es gut!
Antenne Witten.